Ich hätte noch gern mit uns gebetet. Dürfen wir dazu aufstehen? Unser Herr Jesus, wir danken dir für deinen Namen. Er ist so vielseitig. Er enthält so viel. Du bist unser Herr, unser Hirte, unser Erlöser. Du hast uns erkauft. Du bist unser Führer, unser Freund. Wir kommen nicht zu Ende mit der Aufzählung des Wertes deines Namens. Wir danken dir, Vater, dass du uns diesen Namen gegeben hast. Und wir sind erstaunt darüber, dass der Mensch geworden in alle Ewigkeit Mensch bleiben soll. Du bist ein großer Gott und von Ewigkeit her hattest du solche Heilsgedanken. Auch das ist uns unerklärlich. Unverständlich. Aber wir danken dir, Herr, dass du uns fähig machst, durch deinen Geist hineinzusteigen in deine Gedanken und dort auch zu Hause zu sein. Lass es auch heute Abend so sein, dass wir einen Platz finden in deinen Gedanken und dort wirklich uns ernähren können, jeder von uns, Herr. Lass niemanden hier leer hinausgehen. Schenke, Herr, Hunger, Appetit, Freude an deinem Wort, an dir, Herr, der du gesprochen hast. Und schenke viel Gnade, dein Wort in rechter Weise auszurichten. Und bewahre uns, Herr, davor, dass wir Irre führen, sondern führe du uns in alle Wahrheit. Amen. Es ist zweierlei, dass ich vorweg sagen möchte. Das erste betrifft die Thematik als solche und das Material. Wir haben ja erst begonnen, das Thema zu besprechen, wie kann ein Christ im Sieg leben? Es ist ein sehr großes, ein sehr reiches Thema. Und wie gesagt am Anfang am Sonntag, das ist gerade der Zweck, weshalb Jesus in die Welt kam. Dass wir über die Sünde Sieg haben sollten und herrschen sollten. Das ist das Heil. Darum geht es, dass wir über die Sünde hinauskommen, dass sie hinter uns ist, geworfen wird und dort bleibt. Und dass wir in Heiligung hinanstreben zur Ebenbildlichkeit Gottes. Adam und Eva wurden geschaffen im Bilde Gottes. Diese Ebenbildlichkeit wurde zerstört. Und da hat Gott ein zweites Ebenbild geschaffen, so sagt uns Paulus im Kolosserbrief Kapitel 1. Ein ganz genaues, ein haargenaues, sagt der Hebräerschreiber in Kapitel 1 seines Briefes. Und das war unser Herr Jesus, der uns ähnlich wurde als Mensch im Fleisch. Aber doch die genaue Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes war und blieb. Und dieser, das Ebenbild Gottes, wurde verstümmelt. Jesaja 52, Ende und 53. Dermaßen, dass an ihm nicht mehr der Mensch zu erkennen war als Mensch. Das ist für uns unfassbar. Aber niemand konnte ja so leiden wie Jesus, der ja wirklich die Sünde empfand für das, was sie wirklich war und das rechte Opfer für sie brachte. Er hat nun wirklich gelitten in seinem ganzen Wesen für uns. Dieses Bildnis wurde verstümmelt unseretwegen. Darin spiegelt sich unser Bild. Dass die Sünde aus uns gemacht hatte, in Gottes Augen sah das so aus. Sahen wir so aus. Aber das hatte den Zweck, damit durch den Auferstandenen wir wiederhergestellt werden sollten, Römer Kapitel 8, 28, 29, 30, dass wir wiederhergestellt werden sollten in das Bild Gottes. Wir werden wiedergeboren mit diesem Bildnis, aber wie es auch im Natürlichen ist, Menschen kommen auf die Welt in kleinem Format und sie dürfen wachsen. Sie werden nicht mehr Menschen, als sie sind, wenn sie geboren sind. Aber sie können dennoch wachsen, werden größer, weiser. Und so dürfen auch wir heranwachsen in das Bild unseres Herrn Jesus. Und dadurch, über dieses Zwischenbild, werden wir unserer Urbestimmung wieder ähnlicher. Gott hatte uns bestimmt, sein Ebenbild zu sein. Und das wird durch Jesus Christus, den Heiland, wiederhergestellt. Also, es ist ein sehr großes Thema. Und es hat sehr viele Texte in der Heiligen Schrift, die dazu speziell, konkret etwas sagen, nebst den vielen anderen Heilstexten, die wir in der Bibel haben. Und dann den geschichtlichen Hintergrund und so weiter. Ich will uns zu Anfang, für die, die interessiert wären, diesem weiter nachzugehen, einige wenige Texte geben. Im Alten Testament gibt es sehr viele über Krieg und Sieg und Kampf, die uns helfen können, unseren geistlichen Kampf zu verstehen. Denn sie waren nicht nur irdische Kriege, sondern wirklich geistliche Kriege. Es ging um die Ehre Gottes und um seine Sache in dieser Welt. Das hat man erkannt. Sodass wir sehr viel daraus lernen können. Zum Beispiel 2. Mose 17, 1. Samuel 17 war schon erwähnt worden in diesen Tagen. Das sind klassische Texte, es gibt andere, im Jesaja-Propheten, Obadja vielleicht. Aber dann im Neuen Testament haben wir eine Reihe von Texten, die vielleicht etwas einfacher sind, weil sie im Klartext da stehen, was unser Thema betrifft. Römer 6, das ganze Kapitel, Römer 8, die Verse 1 bis 16, das sind die Verse, die wir in diesen Tagen besonders vornehmen. Aber dann ist es auch 1. Korinther 9, besonders der zweite Teil, der über unseren Kampf spricht, unser Ringen. Es sind da ferner Galater Kapitel 5, ein Teil dieses Kapitels spricht von diesem Kampf. Und Epheser 6, ein sehr bekannter Text ab Vers 10. Bis etwa Vers 20, der klassische Kampftext mit dem Feind und der Sünde. Und dann hätten wir 2. Timotheus 2, in diesem Kapitel sind sehr feine, sehr praktische Winke für diesen Kampf, wie wir obsiegen können. Und Offenbarung Kapitel 12. Und denn dieses Kapitel dürft ihr jetzt aufschlagen, wenn ihr wollt, denn ich möchte hier zwei Verse noch übereinsehen mit uns, bevor wir zurückkommen zu Römer Kapitel 8, Offenbarung Kapitel 12, Vers 11. Und sie überwanden ihn, Kraft des Blutes des Lammes. Beim Lesen, beim ersten Lesen eines solchen Satzes fragt man sich vielleicht, was haben die zwei miteinander zu tun? Kampf und Blut des Lammes. Und wie überwindet man den Feind mit allen seinen Listen? Mit Blut. Und dazu noch Blut eines Lammes. Und auch wenn wir wissen, wer dieses Lamm ist, unser Herr Jesus, wie überwinden wir mit seinem Blut? Das ist eine Frage auch für mich gewesen. Was ist das für eine Waffe, die wir gebrauchen? Eine merkwürdige, eine sehr ungewöhnliche Waffe, wenn wir an Waffen denken in irdischen Kämpfen. Denn das Blut des Lammes Jesu steht für seinen Tod. Er hat sein Leben, das im Blut ist, dahingegeben. An unserer Stelle. Wir standen da schuldig vor Gott, nicht wahr? Alle von uns, niemand ausgenommen. Aber die, die wir zu Jesus gekommen sind und seinen Tod an unserer Stelle in Anspruch genommen haben für uns, die gelten nun als Gestorbene und somit, wie ich schon in diesen Tagen sagte, gerechtfertigt, schuldlos, weil das Gesetz seine Wirkung an uns getan hat. Wir sind also vor dem Gesetz gerecht. Was das Gesetz forderte, nämlich die Todesstrafe, ist an uns vollzogen worden, sodass nichts mehr zu holen ist. Und zwar durch den, an dem auch nichts zu holen oder bei dem nichts zu holen war. Jesus geht hin zum Kreuz und sagt seinen Jüngern, der Feind kommt und hat nichts in mir. Keine Anklagestelle, nichts. Er konnte für nichts angeklagt werden, war sündlos und dadurch wurde er ja ein Opferkandidat an unserer Stelle. Und wenn dieser Sündlose, bei dem der Satan nichts finden kann, an unserer Stelle stirbt, dann stehen wir da als solche, die Jesus war, wie Jesus es war. Wir sind sündlos. Kraft seines Todes an unserer Stelle. Er steht auf und nun sind wir mit ihm verbunden. Umso besser, jetzt können wir ein neues Leben führen. Aber sein Tod ist es, der unsere Schuld wegnimmt und uns zu Schuldlosen macht. Und somit ist der Feind obsiegt. Denn er sucht bei uns Anklagemöglichkeit und die gibt es nicht. Er kann nichts mit uns anfangen. Wir sind nicht da für ihn. Das ist eine Waffe, die der Schreiber Johannes hier erwähnt, mit der wir den Feind besiegen können. Denn der Feind sucht an uns Stellen, wo wir schwach sind. Auch in Epheser 6 ist es die Gerechtigkeit unseres Gottes, unseres Herrn Jesu, mit der wir dem Feind wie ein Schild das entgegenhalten, die Bewahrung entgegenhalten. Er kann uns nicht erreichen, weil Jesus uns unser Schutz ist. Und das Zweite, sie überwanden ihn Kraft des Wortes ihres Zeugnisses. Was ist das Wort ihres Zeugnisses? Es gibt einige Formulierungen, das heißt Wendungen, Wortwendungen, die typisch sind für die Offenbarung, für dieses letzte Buch. Man findet sie dort speziell. Und dies ist so eine Aussprache, eine Wendung. Wort des Zeugnisses oder Wort Gottes und Zeugnis. Schlagen wir kurz auf, halten wir den Finger hier einen. Kapitel 1, Vers 2. Johannes, Ende Vers 1, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugte. Der ist es, der schreibt. Diese zwei Wortformen oder Schriftformen oder Wortgottesformen, Wort Gottes und Zeugnis Jesu Christi, das ist eine kleine Hausaufgabe für Interessierte. Man nehme diese zwei, einmal diesen Ausdruck und gehe ihm nach in der Offenbarung. Das ist ein reiches Studium. Und wir treffen das wieder an in Kapitel 12 hier. Das Wort Gottes ist unser Zeugnis. Wir bezeugen das Wort Gottes, das heißt seine Kunde zu unserem Heil. Sein Wort ist unser Schwert, sagt Paulus. Und mit diesem können wir den Feind überwinden. Wir tun es Jesus nach, der sagte, es steht geschrieben. Er bezeugte das Wort Gottes und dagegen war der Feind machtlos. Kraft des Wortes Gottes können wir obsiegen. Ich hatte einen Lehrer, einer meiner Lehrer war Dr. Abraham Unruh und der konnte manchmal etwas humorvoll sein. Und er sagte uns, wenn der Feind kommt, wenn die Versuchung kommt, dann Schrift zitieren. Und wenn es die falsche ist, aber Schrift zitieren. Nun, das ist ein bisschen viel gesagt, aber es hat eine Wahrheit, liegt eine Wahrheit darin. Einfach Wort Gottes zitieren. Wenn wir das tun, auch wenn es die falsche Stelle ist, dahinter liegt der Gedanke, dass ein anderer angerufen wird. Er wird dazwischen geschoben. Und Jesus steht für das ganze Wort Gottes, auch wenn es die falsche Stelle ist oder eine andere Stelle, die nicht ganz besonders jetzt relevant ist oder in Verbindung steht mit dem, was jetzt gerade unsere Versuchung darstellt. Aber es ist Jesus, der dazwischen steht. Welches Wort wir auch nehmen, es ist immer Jesus, unser Herr, der da gesprochen hat und dazwischen steht. Wenn wir das richtige Wort finden, umso besser. Dann wissen wir, wie das Schwert zu schwingen ist. Petrus hat ein bisschen vergessen, wie man ein Schwert schwingt und hatte dann nur ein Ohr abgeschnitten. Aber wenn wir das Schwert des Geistes schwingen, sollen wir wissen, wie dem Feind entgegenzutreten. Das tun wir mit dem Wort Gottes und das wollen wir lernen, wie man das tut. Kraft des Wortes ihres Zeugnisses und liebten nicht ihre Seele bis zum Tode. Wer bereit ist zu sterben, mit dem kann man nichts anfangen. Die Märtyrer haben das immer wieder unter Beweis gestellt. Mit dem Tode droht der Feind. Wenn du nicht mitmachst, töte ich dich. Max, das ist der Beginn einer ewigen Herrlichkeit und Freude. Ja, was soll er dann machen? Jetzt fängt es erst an, wenn sie das machen, was sie wollen. Damit sagen wir, mein Heil, meine Freude, meine Interessen, meine Liebe gelten nicht dieser Welt, diesem Vergänglichen. Ich bin ein Bürger einer anderen Welt. Werfen Sie mich hinaus, ich komme dort an. Und dann beginnt zuerst so richtig das Leben. Solche Leute können überwinden. Da kann der Feind nichts mit ihnen anfangen. Aber seien wir bereit zu sterben, lieber als einzuwilligen in die Versuchung zur Sünde. Das bringt Schmerzen mit sich, das bringt Verzicht mit sich. Aber eben, das ist Bereitschaft zum Sterben. Aber lesen wir jetzt Vers 12. Deswegen seid fröhlich und feiert ihr Himmel und die, die in ihnen das Wohnzelt oder ihre Wohnung haben. Es gibt Menschen, die wohnen im Himmlischen. Epheser 2, Vers 7. Andere Stellen. Unser Bürgerrecht, Philipperbrief, ist im Himmel. Dort sind wir zu Hause. 2. Korinther 5. Wir sind fern von zu Hause, denn dort, in jener Welt, wo wir noch nicht sind, da ist unser Zuhause. Sind wir dort, dann sind wir fern von dieser Welt. Es gibt mehrere Stellen, die das zum Ausdruck bringen, dass unsere Heimat, unser Wohnplatz eigentlich der Himmel ist. In Gedanken, im Geist dürfen wir dort jetzt schon wohnen. Uns daran gewöhnen, an diese Welt. Üben wir uns darin, unsere Gedanken beim Herrn und das, was des Herrn ist, zu haben. Und beten wir, dass die Freude am Vergänglichen uns vergeht. Wenn der Herr das Gebet erhört, dann ist es manchmal schmerzhaft. Aber das ist zu unserem Heil. Es ist zu unserem Verderben, wenn unsere Gedanken hier beim Irdischen weilen. Paulus sagt zu den Kolossern, die an dieser Stelle Versuchungen hatten, Kapitel 3, sinnt auf das, was dort droben ist. Nicht trachtet, ich weiß, es ist so übersetzt, aber das ist ein anderes Wort. Damit ist verbunden der Gedanke, der Wunsch des Versuches, sich etwas anzueignen. Ich trachte danach. Hier geht es nicht darum. Hier geht es darum, wo sind die Gedanken? Richtet eure Gedanken auf das Himmlische, auf den Ort, wo Jesus ist. Und weil Jesus uns lieb ist, wollen wir auch seine Welt kennenlernen. Und dann wird der Herr Jesus uns nicht ein Fremder sein, wenn wir dort ankommen. Sie wohnen im Himmel und diese dürfen sich freuen. Sie befinden sich hier noch in Pilgerschaft auf dieser Welt, aber dort ist ihr Zuhause. Da wohnen sie jetzt schon im Geist. Es ist ein schönes Wort im Hebräerbrief, Kapitel 11. Die alttestamentlichen Heiligen, das gefällt mir, das ist ein Stück Humor praktisch. Sie sahen die Verheißungen und begrüßten sie, winkten. Aha, von ferne sahen sie schon. Das spricht von der kindlichen Freude dieser Leute an dem Himmlischen. Sie haben es nicht erlebt, sie starben. Nicht ohne uns, sagt der Schreiber. Aber immerhin freuten sie sich schon im Glauben auf das Kommende. Und so wollen wir uns lernen zu freuen an dem, das unseres Erlösers ist. Und jetzt gibt es solche, die haben ihre Gedanken hier in dieser Welt. Und dort sind ihre Interessen. Lesen wir weiter. Wehe denen, die auf der Erde und auf dem Meer wohnen. Passen Sie mal auf, wenn diese Formulierung in der Offenbarung vorkommt, ist nicht die einzige Stelle, soviel ich weiß. Da wird ein Unterschied gemacht zwischen denen, die im Geist im Himmel wohnen und denen, die im Geist auf der Erde wohnen. Die einen, das sind die Christen, die anderen, das sind die anderen. Das ist das ein Geheimnis des Sieges, dass wir lernen zu leben mit unserem Herrn dort, wo er ist. Und dazu gehört natürlich das Wort Gottes, das seine Welt ist. Nun gehen wir zurück zum Kapitel 8 im Römerbrief. Wir sind noch immer in dem Teil dieses ersten Teils von Römer 8. Er hat drei Teile. Im ersten Teil macht der Apostel uns Mut zum Sieg über die Sünde und zeigt uns seine Möglichkeit. Und dieser erste Teil, der drei Teile von Kapitel 8, ist ein längeres Kapitel, hat wiederum vier Teile. Im ersten Teil, den Versen 1 bis 4 oder 4 Anfang, geht es um das, was gewesen ist, was entscheidend ist für unseren Kampf. Entscheidend für unseren Kampf und den Sieg in diesem Kampf ist das, was zu unserer Bewahrung geschehen ist. Der Kreuz ist tot, die Schuld ist weggenommen und so weiter. Der Heilige Geist hat Einzug gehalten und die Absicht ist klar geworden, damit das, was Gott immer gefordert hatte, nämlich vollkommene Liebe zu ihm und zueinander, dass diese in unserem Leben verwirklicht werde. Das war die Absicht des alttestamentlichen Gesetzes. Und dann sagt der Apostel ab Vers 4 bis Vers 10, und darin waren wir stehen geblieben, entscheidend ist zudem, was jetzt geschieht, was wir geschehen werden lassen, was an uns geschieht, was jetzt geschieht überhaupt in diesem Kampf. Das ist sehr entscheidend und das ist klar natürlich. Gleich wird er sagen ab Vers 11, entscheidend ist das, was werden wird, unsere Auferstehung und so weiter. Und dann am Schluss, Verse 14, 15, 16, sagt er, entscheidend ist das, was wir sind, wer wir sind. Jetzt möchte ich doch etwas anderes klar machen, bevor wir weiterlesen. Das bezieht sich auf den Text, die Übersetzung, Vers 5 ganz besonders. Dort haben wir einige Wörter, einige Ausdrücke, die es gilt zu klären. Hier merken wir, wie wichtig es ist, das, was Paulus eigentlich durch den Heiligen Geist hat niedergeschrieben, dass wir das genau in unserer Sprache erfassen. Sonst können wir daneben laufen. Da heißt es in Vers 5, denn die, die nach dem Fleisch sind, zweierlei ist hier ausgeschlossen. Der Apostel sagt nicht aus dem Fleisch. Das wäre ek. Das griechische Wort für aus, und wir könnten das noch anders übersetzen. Hier steht nicht ek für die, die Griechisch verstehen, sondern kata, gemäß nach, entsprechend. Auch nicht fleischlich, wie Luther wohl übersetzt, darum geht es jetzt nicht, sondern es geht um Gedanken. Und diese Gedanken kommen von einer Orientierung, das heißt einer Ausrichtung. Wir haben zuerst eine Entscheidung getroffen, was werde ich mir vorhalten als Leitbild? Woran werde ich mich ausrichten? Von wo werde ich starten? Von woher komme ich? Und Paulus sagt, die, die sich nach dem Fleisch, dem Irdischen, der irdischen Seite meines Daseins, die sich nach dieser Welt, nach den Dingen dieser Welt, nach dem Irdischen, nach dem Hiersein ausrichten, die sich dafür interessieren, die werden dann anschließend ihre Gedanken stets dort haben, denn dort sehen sie ihren Gewinn, dort sehen sie ihre Erfüllung, ihre Freude und deshalb verweilen sie dort. Das sind die zwei Gedanken, um die es geht. Und Paulus sagt, es gibt zwei Orte, bei denen das geschehen kann. Das Fleischliche und das Geistliche. Das Fleisch ist die irdische Seite unseres Wesens. Das hat mit dem Körper zu tun. Aber Fleisch spricht davon, dass dieser Körper jetzt am Leben ist. Ja? Lebendiger Körper. Und er hat seine Dynamik, seine Kräfte, seine Wünsche. Davon spricht Fleisch. Und wer sich nach diesen Wünschen, diesen Kräften, diesen Launen und so weiter interessiert, wer sich danach ausrichtet, der wird seine Gedanken dort haben, sinnen, sagt der Apostel Paulus. Wiederum nicht trachten. Es gilt nicht, etwas zu gewinnen, sondern da seine Gedanken haben. Die Gedanken gehen immer wieder dahin. Darum geht es. Vornehmer. Also, Vers 5, noch einmal. Denn die, die nach dem Fleisch sind, das sind in diesem Fall Christen, Unbekehrte sind sowieso dort, die richten sich nach den Dingen dieser Welt aus, sie wohnen in dieser Welt, da haben sie ihr Leben, da haben sie ihre Wohnung. Das ist ihr Bereich, ihr Lebensbereich, wie ein Fisch im Wasser. Aber unser Lebensbereich ist ein anderer, aber wir können und schielen nach dem Irdischen. Und dann, wenn wir das ist eine Entscheidung. Wir können wählen. Und wenn wir das tun, vergessen wir nicht Galater 5, Vers 17 immer wieder. Das ist eine wunderbare Parallelstelle. Vielleicht sollten wir die lesen. Ich habe sie mehrmals angeführt. Dann haben wir sie parat, wenn wir sie einmal uns vorlesen. Galater 5, Vers 17. Denn das Fleisch gelüstet oder wünscht, trachtet. Das Fleisch gelüstet hat seine Freude gegen den Geist, ist kontra, dagegen, ist ein Feind des Geistes. Das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Den Geist und den Geist gelüstet gegen das Fleisch. Da ist der Kampf. Beide haben Wünsche. Sie leben beide. Fleisch ist mein lebendiger Körper. Und weil die Sünde in mir wohnt, ist von zu Hause aus, von Natur aus, wenn wir jetzt nicht das Heil berücksichtigen, wir sind Christen, aber wir sind noch nicht sündlos. Die Sünde wohnt in uns, die Erbsünde. Und Paulus sagt das so, dass die Sünde im Fleisch wohnt. Wir müssen vorsichtig sein, dass nicht in unserem Fleisch physikalisch wohnt, sondern einfach in unserem Lebenden, so wie wir heute leben, ist die Sünde in uns. Und diese irdische Seite von uns steht, sagt Paulus, wegen der Sünde in Feindschaft gegen Gott. Ich möchte das betonen. Ich habe in diesen Tagen einige Male sehr ernst gesprochen. Ich weiß, dass wir das nötig haben, denn ich selbst habe nötig gehabt, aufgeweckt zu werden. Und wir müssen mal zum Wachen kommen, müssen aufwachen. Mein Gebet ist, dass der Herr mich weckt, wo ich schlafe. Denn vergessen wir nicht, schlafende Leute wissen nicht, dass sie schlafen. Deshalb müssen wir beten, denn wir wissen ja nicht, ob wir schlafen. Wir müssen beten, Herr, wecke mich. Erst wenn wir wach sind, merken wir den Unterschied, ja? Wir müssen einmal zur Realität kommen. Ja. Es ist ein Kampf. Das ist nicht einfach so eine so etwas nebenbei. Die Versuchung ist stark, sie ist Wirklichkeit. Ist es bei dir der PC? Sind es bei dir die Augen sonst? Ist es bei dir das Afterreden? Die Faulheit? Was immer es ist, es gibt viele Schwachstellen in unserem Leben, mögliche Schwachstellen. Das ist ein Kampf. Das ist nicht nur etwas Schwaches, das jetzt, nur ja, ich wünschte, ich könnte anders machen. Das ist Feindschaft gegen Gott. Und diese Launen, diese Wünsche des Fleisches sind Feindschaft gegen den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist ein Feind von diesen Dingen. Er hasst sie in unserem Leben. Und ich tue gut, wenn ich lerne, diese Dinge zu hassen. Dann sind wir auf dem Weg zum Sieg. Aber viele von uns, viele Christen, liebäugeln mit den Dingen dieser Welt, mit den Schwachheiten und nehmen das gar nicht so ernst. Sie trödeln so dahin und hoffen eines Tages dann beim Herrn zu sein. Nicht so einfach. Nicht auf Rosen werden wir dorthin kommen, sagt der Dichter, sondern es ist ein Kampf. Auf so einem Wege kommt man dorthin. Galater 5 macht uns deutlich, es geht um einen Kampf. Das Fleisch ist gegen den Geist und der Geist ist gegen das Fleisch. Diese widerstreben einander, kämpfen gegeneinander, damit ihr nicht, was irgend ihr wollt, dieses tut. Das Fleisch will nicht, dass unser guter Wille zum Sieg kommt. Der Geist will nicht, dass unsere innewohnende Sünde zur Geltung kommt. Wir sind also angewiesen auf einen Führer. Und wir haben zu entscheiden, werde ich nach dem Fleisch leben oder nach dem Geist. Diese Stelle ist zusammengefasst, das, wovon Paulus in Römer 8 spricht. Noch einmal, Vers 5. Die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, was damit verbunden ist. Aber die, die nach dem Geist sind, die sich danach ausrichten, nach dem, was der Geist sagt, das Wort Gottes, er hat's eingegeben, nach dem, was er will, getan haben will, nach seinen Verheißungen, Zusagen und so weiter und so weiter, die nach dem Geist sind, die sinnen, man darf das hinzufügen vom vorigen Teil des Satzes, die sinnen auf das, was des Geistes ist. Denn das Sinnen des Fleisches ist tot. Warum? Vers 7. Weil nämlich das Sinnen des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es ist dem Gesetz oder dem Wort Gottes nicht untertänig. In Kapitel 6 hat er gesagt, mit unserer Bekehrung wurden wir dem Worte Gottes ausgeliefert, empfohlen, übergeben. Wir sind mit unserer Bekehrung auf Gottes Wort verpflichtet worden. Dort ist unser Kompass, unser Gesetz, unsere Vorschrift, unser Leitbild und all das. Dort ist unsere Grundlage, unser Grundgesetz. Aber das Fleisch ist gegen das Gesetz Gottes, ist ihm nicht untertänig, denn es vermag das gar nicht. Aber dieses Unvermögen ist Feindschaft, nicht schuldlos. Wir können uns nicht entschuldigen, wenn wir schwach sind. Es ist genügend, Christus sagt einmal, dass das Fleisch und unsere Leistungsvermögen nicht vermag, Gott zu gehorchen. Wir sind im Grunde aus Feinde Gottes. Und das werden wir bleiben, bis wir in den Himmel kommen, diesen Leib ablegen. Und jetzt gilt, es ist die Frage, wer wird die Oberhand bekommen, der Heilige Geist oder das Fleisch? Darin liegt der Kampf. In jeder Versuchung, Vers 8, die, die im Fleisch sind, hier haben wir noch eine Textfrage, nicht die, die fleischlich sind. Das ist sehr wesentlich an dieser Stelle, dass wir das erfassen. Genauso wie es im Grundtext steht, so haben wir es im Deutschen zu lesen. Die, die im Fleisch sind. Das heißt, dort ist ein Lebensraum gegeben. Das Fleisch, das Irdische, ist der Lebensraum, in dem man sich befindet. Und wer befindet sich dort? In diesem Fall sind das die Nichtchristen. Hier geht er auf das Nichtchristen zurück, Nichtchristsein zurück. Die, die im Fleisch sind, die, die dort überhaupt ihr Zuhause haben, nicht nur die, die hier wohnen im Geist, aber dann manchmal hinschielen, das sind die, die sich nach dem Fleisch manchmal ausrichten. Jetzt geht es um die, die im Fleisch sind. Paulus will sagen, schaut einmal, die Leute, die da wirklich wohnen, was ist mit denen? Die, die im Fleisch ihre Wohnung haben, die in diesem Bereich leben, die, die da sind, vermögen nicht, Gott zu gefallen. Wollt ihr auch so leben wie die? Kann Paulus fragen. Schlagt einmal kurz auf 7, Vers 5. Da haben wir denselben Ausdruck. 7, Vers 5. Denn als wir im Fleisch waren, Paulus sagt, jetzt sind wir nicht mehr im Fleisch. Es geht hier um einen Wohnort. Wir sind jetzt im Geist, in dieser Welt des Geistes. Wir waren auf Erden, dort hatten wir unsere Wohnung, im Fleisch. Aber jetzt sind wir nicht mehr dort. Ein Christ ist jemand, der ausgezogen ist aus dieser Welt in eine andere Welt, hat sein Bürgerrecht hier, wohnt jetzt hier in dieser Welt im Heiligen Geist. Vorhin wohnte er im Fleisch. 8, Vers 8. Die, die im Fleisch sind, vermögen nicht, Gott zu gefallen. Ihr aber, jetzt spricht er zu den Christen in Rom, ihr seid nicht im Fleisch. Warum nicht? Weil sie in Christus sind. Vers 1. Es ist dann nun gar keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Und dadurch sind sie im Geist, es ist eine andere Welt, sie sind in Gott. Die, die hier dort wohnen, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Unter der Voraussetzung, wenn das gegeben ist, unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wir sind im Geist, wenn er in uns ist. Und wann ist er in uns? Wenn wir Jesus aufgenommen haben? Denn die Dreieinigkeit kommt zur gleichen Zeit. Nicht wie Markus Hauser lehrte, der schweizerische Evangelist, um die Wende des Jahrhundert, zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert. Er lehrte, es gibt eine Bekehrung zu Gott, es gibt eine Bekehrung zu Jesus Christus und dann gibt es eine dritte Bekehrung zum Heiligen Geist. Das war die Lehre von einer weiteren Erfahrung nach der Bekehrung. Das ist Irrlehre, irreführende Lehre. Die Heilige Schrift sagt, Jesus sagt zu uns, der Vater und ich, gleichzeitig werden kommen und in ihm Wohnung aufnehmen. Er sagt, der Heilige Geist wird in euch sein. Jetzt ist er bei euch, weil Jesus bei ihnen war und er hatte ihn. Aber ich werde ihn senden und dann wird er in euch sein. Und dann werdet ihr Kraft empfangen haben. Also dann beginnt diese andere Lebensweise. Wir sind im Heiligen Geist, wenn er in uns ist. Es ist ein Wohnen ineinander. Wir in Gott, Gott in uns. Wir in Christus, Christus in uns. Wir im Heiligen Geist, der Heilige Geist in uns. Wenn das gegeben ist, dann sind wir nicht in der Wohnung, im Fleisch als Wohnort. Die, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ihr aber, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist, dieser Geist, von dem er spricht, ist der Geist, den Christus hatte. Und den er gesandt hat. Und diesen Geist, wenn jemand diesen nicht hat, dann ist er kein Eigentum von Jesus, sagt er. Dann ist er kein Christ. Mit anderen Worten, den Heiligen Geist bekommt man als Wohnperson in uns, wenn wir zu Christus finden in Buße und Glauben und Christen werden. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, ist dieser nicht sein oder sein Eigentum. Aber wenn Christus in euch ist, merkt ihr die Vereinsselbigung? Entschuldigung. Er hat vom Geist gesprochen, ja, dass er in uns ist. Das ist für ihn dasselbe, wie wenn Christus in uns ist. Ja. Wenn Christus in uns ist, wenn ist der Leib tot. Jetzt gilt es ganz genau zu lesen. Ist der Geist tot? T-O-T, kleines T-O-T, nicht großes T-O-D. Das ist ein Unterschied. Der Leib ist tot. Warum? Wegen der Sünde. Die ist immer noch da. Und die Sünde führt zum Tode. Das heißt, der Leib ist dem Tode geweiht. Er wird sterben. Jeder von uns wird, bei jedem von uns wird der Körper sterben. Auch wenn Jesus kommt. Unser Leib wird verwandelt werden. Er stirbt ab und ein neuer Leib entsteht. Ob durch die Auferstehung oder durch die Verwandlung dasselbe geschieht. Ja. Das heißt, der alte Leib wird abgelegt und ein neuer wird angezogen. Dieser Leib ist tot, weil die Sünde noch in ihm wohnt. Wegen der Sünde. Andererseits ist der Geist Leben nicht lebendig. Das wäre ein Adjektiv, ein Beschreibungswort, wie tot ein Beschreibungswort für den Leib ist. Ja? Der Leib ist tot, er beschreibt den Leib. Dieses Mal sagt Paulus nicht, der Geist lebt, im Gegensatz zum Tod, ist nicht eine genaue Parallele. Sondern der Geist ist, großes L, EBN, ist das Leben. Von daher wissen wir, dass es nicht unser Geist ist, von dem er spricht, sondern vom Heiligen Geist. Unser Leib ist dem Tode geweiht, aber der Geist wohnt in uns. Und das ist das Entscheidende. Dieser Geist ist das Leben Gottes. Und deshalb sind wir neu geboren, weil dieser Geist das Leben ist, das in uns ist. Und das ist das Geheimnis des Sieges, dass er in uns wohnt. Wir können jetzt über die Sünde obsiegen. Andererseits ist der Geist Leben wegen der Gerechtigkeit. Da wird es etwas schwieriger. Und da fragen wir uns, ist das rückblickend oder nach vorn blickend? Es dürfte beides sein. Weil wir gerechtfertigt worden sind durch Jesu Tod, stellvertretenden Tod, haben wir jetzt den Geist und er ist unser Leben. Aber es könnte auch heißen, dass wir im Gegensatz zum Sündigen, das geschieht, wenn wir uns nach dem Leib ausrichten, wie es im ersten Teil davon spricht, der Leib ist tot. Dort, wenn man dort bei der Sünde verharrt, dann geht's Richtung Tod. Der Geist ist Leben, damit Gerechtigkeit geschieht. Das heißt, damit unsere Lebensweise eine gerechte ist, eine Gott wohlgefällige. Das könnte beides bedeuten. Auf jeden Fall ist es so, dass der Heilige Geist uns zu einem Gott wohlgefälligen Leben anleitet und dazu Kraft gibt. Jetzt sind wir beim dritten Teil. Entscheidend ist, haben wir eben besprochen, von den Versen 4 bis 10, was jetzt geschieht, was jetzt zu geschehen hat. Jetzt sagt er, was kommt. Das ist auch ebenfalls entscheidend für unseren Sieg über Sünde. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten erweckte, der Geist dessen, wer ist dessen? Wer weckte Gott von den Toten? Gott, der Vater. Der Geist dessen, der erweckte, das ist der Geist Gottes, der erweckte Jesus. Da haben wir die Dreieinigkeit. Wenn der Geist Gottes, der den Sohn Gottes von den Toten erweckte, wenn dieser Geist, der das tat, in euch wohnt, sein Zuhause in euch hat, wird der, der Christus von den Toten erweckte, Gott, auch eure sterblichen Leiber lebend machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das heißt, wenn der Heilige Geist weiter in uns wohnen darf und sein hier Raum gewinnt von Tag zu Tag, dann geht das Richtung Auferstehung. Und dann wird eines Tages, wenn wir sterben müssen, der Körper auferstehen, wenn Jesus kommt. Jetzt kommt Vers 12, der schließt sich sofort an Vers 11. Wenn das der Fall ist, wenn durch den Heiligen Geist oder wegen des Heiligen Geistes wir eines Tages auferstehen werden, wenn das unsere Hoffnung ist, dann sind wir Schuldner. Wenn du die Hoffnung hast, dass du eines Tages auferstehen wirst, weil heute schon der Geist dessen, der auferweckt, in dir wohnt, wenn das deine Zukunft ist, dann macht dich das heute zum Schuldner, entsprechend zu leben. Wenn du aber anders lebst, dann ist das Widerspruch. Das ist Kollision. Du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht beide Welten haben. Du musst stets wählen, welche Welt du willst. Es geht immer ums Ganze. Du musst jedes Mal wählen. Wenn du falsch wählst, ist das der Beginn des Todes. Wenn du richtig wählst, ist das der weitere Weg zum Leben, zur Auferstehung. Immer wieder stehst du an der Kreuzung. Immer wieder. Jede Versuchung ist eine Kreuzung, bei der entschieden wird. Wenn der Geist, Vers 12, dann sind wir also, Brüder, jetzt appelliert er. Hier ist eine Schwachstelle, hier ist eine wichtige Stelle. Und da spricht er sie neu an. Brüder, ich bin euer Bruder. Hier nicht sagt er nicht, ich bin euer Apostel und ihr meine Schüler, sondern hier stellt er sich auf ihre Ebene. Aber sie sind Brüder in Christus und das macht Hoffnung. Brüder, wir sind dann also Schuldner, ich auch. Nicht dem Fleisch zu leben, nicht für das Fleisch zu leben, nicht das zu tun, was das Fleisch will, denn das Fleisch wird sterben. Willst du mit dem Fleisch sterben oder willst du in die Ewigkeit gehen? Mit dem Herrn. Wir sind Schuldner, nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Nicht dem Fleisch Schuldner zu sein, heißt auch, dass genügend Kraft da ist. Sage nie, du kannst nicht. Sage nie, das hilft nichts. Das habe ich alles versucht. Nein, du lügst. Die Schrift sagt, du bist nicht ein Schuldner. Du schuldest der Sünde rein nichts. Es liegt vollkommene Kraft da, ausreichend, um wirklich zu obsiegen. Du musst nicht dahin schauen. Du musst nicht das tun. Du musst nicht dahin fassen. Du darfst wirklich Sieg haben. Und du darfst wirklich die Freude des Sieges erleben. Das sagt dieser Vers uns. Wir sind nicht Schuldner dem Fleisch, auch nicht von der Schwachheit her, sondern der Heilige Geist ist da, um in dem Moment, wo ich Nein sage zu versuchen, dann seine ganze Kraft einzusetzen, damit dieses Nein ein Nein bleibt. Wir sind also Schuldner, nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriff zu sterben, schlagt den Weg ein, das ist der Weg zum Tode. Es gefällt manch einem einen Weg wohl, sagt Salomo, aber das Ende desselben ist der Tod. Jetzt sieht er schön aus, um die Ecke ist es grausam. Das hat schon manch einer bezeugen müssen. Und für manche war es zu spät. Paulus sprich hier die Wahrheit. Wenn du da einwilligst, wenn du dieses Leben führen willst, dann bist du dabei abzusterben und du wirst von Christus abfallen und verloren gehen. Nicht als Christ, sondern als Verlorener. Kein Christ geht verloren. Abgefallene Christen gehen verloren. Das soll klar sein. Du gehst nicht verloren, bevor du ein Nichtchrist bist. Aber du wirst ein Nichtchrist werden, wenn du diesen Weg einschlägst. Ist der Unterschied klar? Du verlierst also nicht dein Heil, wie man eine Mütze verliert oder eine Uhr. Du sagst Nein zu Jesus. Mit voller Verantwortung bist du verantwortlich für deinen Schritt. Das ist nichts, worüber man sich entschuldigen kann. In dem Sinne verliert man es nicht. Du gehst es verlustig, indem du es nicht mehr hast, weil Jesus sich dann entziehen wird. Johannes Kapitel 15. Die Rebe, die nicht Frucht bringt, wo kein Leben mehr aufzuweisen ist, in dem Moment, wo das geschieht, sofort wird sie abgeschnitten. Jesus weiß um den Zeitpunkt, nicht ich, aber er ist da. Dennoch Wirklichkeit. Und dann gebraucht Jesus ein Bild in der Vergangenheitsform. Man nimmt sie und wirft sie in Feuer. und sie brennen. Aber der Nichtchrist geht denselben Weg. Genau wie die Reben weggeworfen wird, so wird dieser, der Christ war, nicht mehr Christ ist, der abgefallen ist, der nicht mehr ein lebendiger Rebe ist, wird weggeworfen. Nutzlos. Nutzlos. Wie nutzlos ein Nichtchrist ist, zeigt uns Offenbarung 19. Da ruft ein himmlischer Bote, kommt, kommt ihr Vögel, ruft sie alle herbei, jetzt gibt's zu fressen. Und da ist der letzte Kampf des Antichristen gegen Antichristus gegen Christus. Und die Menschen sterben und sie sind nur so viel wert, dass sie von den Vögeln verfressen werden. So viel wert ist jemand, der nicht Jesus gehört, der nicht sein Leben hat. Null, wirklich null. Wir kommen zurück. Vers 13, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriff zu sterben, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet. Die Handlungen des Leibes. Das heißt, man willigt in die Versuchung, mit der Tat, mit dem Körper, mit irgendeinem Körperteil handelt man als Antwort auf die Einladung der Versuchung. Wenn das geschieht, dann kommt Tod. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriff zu sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, durch die Kraft des Geistes Nein sagt und das zum Schweigen, zum Stillstand bringt, das ist also gleichsam ein Tod, werdet ihr leben. Der Text kann passiv aufgefasst werden oder, nee, werden dazu beitragen. Werdet ihr dazu beitragen, dass ihr lebt? Das ist unser Beitrag. Einfach uns dem Herrn zur Verfügung stellen. Wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, dem Geist Raum gebt, werdet ihr dazu beitragen, dass ihr lebt. Das heißt, dass ihr weiterhin am Leben bleibt. Nein sagen zur Versuchung, mit anderen Worten. Jetzt kommt das, was wir sind. Paulus, mitten im Satz, kommt darauf zu sprechen. Dieses alles ist möglich, weil wir sind, was wir sind. Und was sind wir? Denn so viele von Gottes Geist geleitet werden, die so vom Heiligen Geist getrieben werden im Kampf gegen die Sünde, die sich so führen lassen, die sich so treiben lassen innerlich, anführen, anschieben lassen, wo diese Heiligungsbewegungen da sind, sodass die Sünde immer wieder zum Tode kommt. Die Versuchung muss sterben. Sie kann nicht verwirklicht werden. Wo der Heilige Geist dieses verwirklichen kann, da ist ein Kind Gottes. Das ist ein Zeichen, dass wir es hier mit einem lebendigen Kind Gottes zu tun haben. Die sind Kinder Gottes, Söhne Gottes. An dieser Stelle ist vielleicht doch gut, wenn man Söhne übersetzt, denn es geht hier um den Begriff der Reife im Zusammenhang, gleich im Vers 15. In der alten Zeit, zur Zeit des Neuen Testamentes, gab es die Sitte, dass man jemanden, einen Sklaven zum Beispiel, frei setzen konnte, ihm die Freiheit geben und man konnte ihn annehmen als Sohn. Ist nicht gleich Adoption, aber er wurde dann der Sohn. Und oder ein anderes Bild, das Paulus gebraucht in Galater 4. Wenn das Kind heranwächst in der alten Familie, hatte das Kind genau den Stand eines Sklaven. Das heißt, es war unter Autorität und in der römischen Gesetzgebung konnte der Vater eigentlich sehr stark über dieses Kind verfügen. Manche sind dann strenger gewesen als andere, haben mehr in Liebe gehandelt. Aber das, wie Paulus sagte, stimmt es. Das Kind ist auf Sklavenebene und so war Israel, bevor Jesus kam, unter dem Gesetz. Es war unter Autorität, war Gott verpflichtet, wie ein Sklave einem Herrn verpflichtet ist. Jetzt aber, wo Christus gekommen sind, ist die Reife gekommen. Das heißt, man ist jetzt verglichen mit einem Kind, das jetzt erwachsen ist, und der Vater bestimmt den Zeitpunkt, wo das Kind jetzt dem, anstatt Kind des Vaters, Bruder des Vaters wird, vor dem Gesetz. Ist immer noch Sohn, aber vor dem Gesetz hat er die gleichen Rechte. Er steht jetzt neben dem Vater als Bruder. Und das war, dieses Wort gebraucht Paulus in Kapitel 8, Vers 15 und später in Vers 26 oder 27 dürfte es sein. Das heißt, zweimal werden wir Söhne Gottes. Das erste Mal im Geiste werden wir Kinder Gottes oder Söhne Gottes. Und vor dem Gesetz sind wir Reife. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern jetzt sind wir Kinder. Nicht mehr Sklaven im Hause Gottes, sondern rechte Kinder. Wir sind angekommen in einem gewissen Sinne. Wenn Jesus kommt, wird auch unser Körper verwandelt werden und wir werden nicht nur im Geiste Erlöste sein, sondern auch im Körper Erlöste. Heute ist das, es ist nur unser innerer Mensch vom Heil erfasst. Der Leib ist derselbe, wie er war vor unserer Bekehrung. Aber als Jesus starb, hatte Gott vor, auch alles zu verwandeln. Paulus sagt in Kolosser 1, dass selbst die Natur verwandelt werden wird. Aber zunächst einmal sind wir die Ersten. 1. Korinther 15 sagt Paulus das auch. Wir sind die Ersten, die verwandelt werden. Wir sind die Ersten, die auch verstehen werden. Und dann wird unser Körper neu werden. Und er wird vom Heil, das Christus für uns am Kreuz erwarb, erfasst und verwandelt werden. Und das nennt Paulus ebenfalls Sohnesstellung. Huiothesia ist das im Griechischen. Das heißt Sohnschaft, Sohnesstellung vor dem Gesetz. Dass der Leib wird jetzt dieser gegenwärtigen Gesetzmäßigkeit der Natur entzogen und steht über dieser Natur, wie Jesu Leib, als er auferstanden war, über die Natur stand. Dann werden wir zum zweiten Mal Söhne Gottes. Und das geht jetzt über unser Thema hinaus, aber vielleicht nicht unverwandt. Vers 15, denn ihr empfängt nicht einen Geist der leibeigenen Knechtschaft, der wiederum Anlass zur Furcht gäbe, sondern ihr empfängt einen Geist der Sohnesstellung. Das heißt, ein Zeichen, dass wir seine Kinder sind und nicht mehr unter dem Gesetz sind. In welchem wir rufen, wir haben jetzt eine Kindschaftsbeziehung, aber, das ist Hebräisch für Papa, Vater, beide Wörter bedeuten dasselbe. Das erste Wort ist das Wort, das Jesus gebrauchte als Hebräer, um zu seinem Vater zu beten. Und das erinnert daran, dass wir seinen Geist haben, durch den er betete und durch den wir auch wir beten dürfen. Auch wir dürfen, wie Jesus, seinen Vater, unseren Vater nennen. Damit wird wirklich betont, dass wir in eine Kindesstellung gekommen sind, in eine Familie und Gott wirklich als Vater erleben dürfen und somit auch Sieg erleben dürfen. Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Dieses Mal Kindergeborene, Wiedergeborene. Der Geist, der uns zur Wiedergeburt brachte, gibt Zeugnis in seinem Handeln mit uns. Und unser Geist, der das erlebt, gibt Zeugnis, dass es wirklich so ist. Und so geben die zwei Geister, Gottes Geist in uns und unser Geist zusammen, Zeugnis davon, dass das Heil eingezogen ist und obsiegt in meinem Leben hier in einer dunklen Welt. Ist das nicht ein herrliches Evangelium? Ich denke, da wollen wir dem Herrn noch einmal Danke sagen. Und wer das tun möchte, der darf das. Wir stehen dazu auf. Aber der Gott des Friedens, der von den Toten heraufführte, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, Jesus, unseren Herrn, mache euch heil und tüchtig, in jedem guten Werk seinen Willen zu tun, und tue das vor ihm Wohlangenehme, in euch, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit gebührt in alle Ewigkeit. Amen.